Lieber Simon Kaldewey, willst du Jesus Christus zu deinem Ehemann annehmen? Willst du ihn ehren und ihm treu sein, auch wenn euch der Tod nie mehr scheiden wird? Wenn du das willst, dann sprich jetzt vor Gott und vor allen hier versammelten Menschen, ja, ich will. Mit diesen Wort beginnt der Himmel. So fängt der Himmel an. Zumindest, wenn wir den Beschreibungen der Bibel glauben. Die Bibel sagt, dass seine Gemeinde, die Menschen, die an ihn glauben, Brut sind von Jesus. Dass wir verlobt sind mit ihm. Und dass der Himmel, der Anfang vom Himmel, ein riesiges, wunderbares Hochzeitsfest wird sein. Der Himmel ist ein Hochzeitsfest. So fängt es an, so geht es los. Also, ich bin recht froh, dass er das nicht ganz so persönlich zu mir allein wird sagen, sondern dass ich auch mit betroffen bin. So ganz allein vor Gott zu stehen mit diesen Worten, wäre dann doch ein bisschen komisch. Ein Hochzeitsfest ist etwas Wunderbares. Ich habe das am Freitag schon gesagt. Ich habe vor ziemlich genau 9 Jahren geheiratet. Das ist schon fast ein Jahrzehnt. Das ist so nach meinem Maßstab recht eine lange Zeit. Und ich kann mich trotzdem noch sehr gut an das Fest erinnern. Meditieren muss noch ein bisschen. Hochzeitsfest, 29. Juni 2002 ist das gewesen. Trauung in der Peterskirche. Ich kann mich erinnern, wenn ich vorne gewartet habe auf meine Brut, wo von ihrem Vater der Mittelgang mir entgegengebracht worden ist. Trauung. Noch hat das Fest am Abend mit Freunden, mit Familie. Ich kann übrigens hier einen guten Bezug machen zum Himmel. Ich kann nämlich müssen an dem Hochzeitsfest meiner Frau ein Lied vorsingen. Mit Gitarre. Und zwar hat das Lied geheißen Knocking on Heaven's Door. Umformuliert auf Knocking on Rachel's Door. Das Lied habe ich damals mit meinen Wegekollegen, habe ich das immer wieder mal geschrummt gehabt. Also ich kann wirklich nur schrummen. Und es ist natürlich auch noch so, dass ich den Dutchmeister, das heisst denen, die meine Hochzeit organisiert haben, gesagt habe, an meinem Fest dürfen sie alles mit mir machen. Nur nicht vorsingen. Leider hat dann natürlich jemand das so vorbereitet und der Dutchmeister nicht gesagt und ich bin dann dort gestanden und das erste Mal in meinem Leben an meiner eigenen Hochzeit dürfen ein Lied von anderen Leuten singen. Aber durch das es so eine schönes war, Knocking on Rachel's Door, ist das ein gutes Erlebnis gewesen insgesamt. Ein Hochzeitsfest, wunderbar. Nächsten Morgen dann, nach der ersten gemeinsamen Nacht aufzuwachen, in einer Wohnung voll von Geschenken, von Karten, wo wirklich im wahrsten Sinn vom Wort überfüllt ist gewesen mit Geschenken und mit Zeichen von der Liebe von den Menschen, die mit uns unterwegs ist gewesen. Den Moment aufzuwachen miteinander und zu merken, jetzt geht's los. Jetzt fängt etwas an. Ein gemeinsamer Weg. Für mich eins der schönsten Momente. Und das ist auch das Bild, wo Jesus braucht, wo die Bibel braucht, um uns zu beschreiben, wie es wird losgehen und wie der Himmel wird sein. Ein Bild für den Himmel. Warum wählt Gott das Bild von der Ehe, das Bild von Mann und Frau, um den Himmel zu beschreiben? Ehe ist ganz einfach Gottes Bild, Gottes Symbol für die größtmögliche Intimität zwischen zwei Menschen. Zwei Menschen werden vollkommen eins in ihrer Identität, mit ihrem Körper, mit ihrem Lebensziel, mit ihrem Projekt, mit ihrer Lebensvision. Zwei Menschen werden eins. Und es gibt nichts Stärkeres, kein stärkeres Band, kein stärkeres Bild, kein stärkeres Ausdruck von Einheit und von Beziehung als die Ehe. Und das Bild, weil es allerbestmögliche ist, wählt Gott, um das zu beschreiben. Wenn wir ehrlich mit uns sind, merken wir, dass wir heute oft einsam sind, dass wir oft allein sind, dass wir uns oft nach dem sehnen. Wenn wir in unsere Gesellschaft raus schauen, merken wir, Mann und Frau, Männle und Weible ist Thema Nummer eins. Wir setzen uns mit dem auseinander, zum Teil auf recht komische Art und Weise, zum Teil leider auch auf recht kranke Art und Weise. Aber das Thema bewegt uns, Mann und Frau, Beziehung haben, zusammenzugehören. Ich vermute, dass sogar recht viele von euch hier im Saal sitzen, mit der Hoffnung, hier am Krea vielleicht der zukünftige Mann oder die zukünftige Frau zu finden. Also, sind wir mal ganz ehrlich, Hand auf, wem es so geht. Nein, also, das wäre ein bisschen gemein, sich so zu outen. Aber praktisch wäre es doch schon, oder? Wenn ihr würdet sehen, wer hier auch noch sucht. Vielleicht würde sich da Gott, sollen wir gerade so eine Party machen? Alle führen kommen und dann, nein. Wir sehnen uns nach Beziehung. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir wollen jemanden haben an unserer Seite. Und der Wunsch, der ist berechtigt. Der Wunsch ist okay. Also, das ist völlig okay, dass du auf der Suche bist. Weil der Wunsch, der kommt von Gott. Der hat Gott in dein Herz gelegt. Aber der wichtigste Grund, warum Gott dir den Wunsch gegeben hat, nicht allein zu sein, hat nichts mit dieser Welt zu tun, sondern mit der, die noch wird kommen. Das ist ein himmlischer Wunsch. Der Himmel ist die Erfüllung von unserer tiefsten Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und vor allem ist der Himmel die echte Erfüllung von dieser Sehnsucht. Weil jede Beziehung auf dieser Welt, jede Ehebeziehung mit dem tollsten Sexleben und mit der intensivsten Intimität nur ein Vorschatten ist von dem, was wird kommen, von dem, was wir im Himmel werden erleben. Ich habe eine wunderbare Ehebeziehung. Das ist etwas Geniales. Nach 9 Jahren mehr, wie vor 8 Jahren und mehr, wie vor 7 Jahren. Unsere Beziehung wächst und das ist ein grosser Geschenk. Ihr habt euch ja vor einem Jahr auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich muss da nicht länger ausholen. Aber meine Ehebeziehung, die hat auch ihre Schattenseite, hat auch ihre Grenzen. Meine Frau und ich, wir reiben uns immer wieder mal aneinander und es gibt Momente, wo wir uns verletzen und enttäuschen und wo uns unsere Kinder herausfordern. Gerade auch heute Morgen ist meine Tochter mit dem linken Bein aufgestanden. Ja, 4-Jährige können auch mit dem linken Bein aufstehen. Und das fordert uns. Und wir sind dann angespannt und es ist nicht so romantisch, gemütlich miteinander. Und stellt euch vor, eine Beziehung, die von all diesen Schatten, die auf unserer heutigen Beziehung liegen, frei ist. Wo wirklich frei ist und echt ist und perfekt ist. Das erwartet uns im Himmel. Kurz bevor Jesus gestorben ist, hat er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Mit dem Abendmahl erinnern wir uns an das, was er für uns gemacht hat. Das Brot steht für das Leben, das er für uns gegeben hat. Der Wein steht für das Blut, das er für uns vergossen hat. Und es ist so gut, dass wir uns an das wichtigste von allen Ereignissen erinnern. Wir schauen voll Dankbarkeit zurück auf das, was Jesus gemacht hat und erinnern, was damals passiert ist und nehmen das für uns in Anspruch. Und jedes Mal, wenn wir miteinander das Abendmahl nehmen, merken wir, das zählt jetzt noch für uns. Aber beim Abendmahl geht es nicht nur um Erinnerung. Es geht nicht nur um das, was passiert ist. Im Abendmahl geht es auch um Zukunft. Auch im Abendmahl geht es um den Himmel. Und für das müssen wir die mysteriöse Aussage verstehen, mit der Jesus seine Gedanken über das Abendmahl abgeschlossen hat. Das ist ein ganz lustiger Satz. In Matthäus 26, 29, dort lesen wir, ich sage euch, also das ist Teil von dem Text zum Abendmahl, oder? Von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters im Himmel mit euch trinken werde. Also, ich weiß auch nicht, euch ist vielleicht auch schon gegangen, dass ihr euch gefragt habt, warum steht der Satz? Ich meine, warum sagt das Jesus noch, oder? Um was geht's da eigentlich? Der Satz hat mich beschäftigt und ich habe gedacht, ja, oft auch wenn ich das Abendmahl gefeiert habe, habe ich den Satz weggelassen, weil ich dachte, ja, das sagt ja gar nicht mehr aus, warum ist der auch noch da? Bis zu dem Augenblick, wo mir ein weiser Mann erklärt hat, wie mir der Satz muss verstehen. Und dass der Satz eben auch etwas mit dem Hochzeitsfest zu tun hat, wo uns wird erwarten. Mehr noch, dass wir den Satz nur mehr können verstehen im Zusammenhang mit der Hochzeit, mit dem damaligen Hochzeitsritual. Also man will wissen, wie sie damals in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, Hochzeit gefeiert haben. Und ein wichtiger Teil von diesem Anlass war bei der Verlobung, dass der Mann und die Frau, die werden heiraten, zusammen gemeinsam einen Kelch leer getrunken haben. Und dann ist der Kelch auf die Seite gestellt worden. Und die Symbolik war, dass erst dann am Hochzeitsfest die beiden wieder haben zusammen dürfen einen Kelch trinken. Also Verlobung bedeutet, wir trinken zusammen einen Kelch. Gemeinsam trinken wir einen Kelch leer. Und dann, das nächste Mal, wo wir das machen, ist an der Hochzeit. Ist dann, wenn es losgeht. Das heisst, Jesus will an dieser Stelle sagen, mit dem Vers, mit dem Obigmol verloben wir uns. Und mit der Hochzeit geht es eigentlich los. Und auf das warte ich. Obigmol bedeutet, dass Jesus uns sagt, ich warte auf dich. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, wenn endlich die doofe Wartezeit vorbeigeht. Und ich euch, ich dich in meine Arme darf nehmen, Kuss und Ehestart miteinander. Ein Ausdruck von Sehnsucht. Und mit dieser Perspektive werden wir jetzt miteinander das Obigmahl feiern. Ich werde jetzt gar nicht mehr sagen. Es geht dann schon noch weiter mit Freudekiller. Es wird noch lustig heute Morgen. Aber jetzt werden wir das Obigmahl feiern miteinander. Das Obigmahl ist ein Ausdruck davon, dass Jesus auf uns wartet. Ihr dürft nachher, sobald der Worship losgeht, dürft ihr führen kommen. Und an den Tisch das Obigmahl nehmen. Ihr dürft das selber machen. Das Brot, da könnt ihr selber ein Stück abbrechen. Ihr könnt ein Glas Traubensaft mitnehmen. Bitte ist einfach, dass ihr in den Mittelgang führen kommt und dann aussendurch wieder hinterher geht. Also, die Leute müssen so laufen, sonst haben wir mehr Stau wie zwischen Zürich und Basel. Das war ein bisschen schade. Während dieser Zeit jetzt, das ist eine Zeit für euch und Gott, oder? Ihr könnt ein bisschen sitzen bleiben, ihr könnt dann nach ein paar Minuten oder schon am Anfang führen kommen zu diesen Tischen, es sind auch hinten Tische und oben Tische. Ihr könnt in dieser Zeit auch hinten beim Crea Ministry auch nochmal für euch beten lassen, wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr euch segnen wollt, wenn ihr einen Eindruck und einen Impuls für euer Leben wünscht, dann geht hinterher, nutzt auch die Gelegenheit vom Unterwegssein miteinander. Jeder darf zum Obigmahl kommen. Wer an Jesus glaubt, ist herzlich eingeladen. Es gibt keine Altersbeschränkung, erst ab 18 oder so. Also da darf wirklich jeder kommen. Das, was ich möchte, dass ihr betet in diesem Obigmahl, ist Folgendes. Ganz ein einfaches Gebet. Betet, ich warte auf dich, Jesus. Danke, dass du auf mich wartest. Das ist ein Ausdruck vom Obigmahl. Jesus, ich warte auf dich. Danke, dass du auf mich wartest. Geht mit diesen Worten ins Obigmahl. Warum rede ich so gern über den Himmel? Ich glaube, das habt ihr mittlerweile gemerkt, dass ich das gern mache. Ich liebe den Himmel, ich liebe das Thema Himmel. Ich liebe es, in diesen Gedanken zu schwelgen. Aber warum teile ich das so gern mit euch? Ich sehne mich danach, dass ihr euch auf den Himmel könnt freuen. Das ist ziemlich banal. Aber ich wünsche mir, dass ihr euch auf den Himmel könnt freuen, nicht nur in einem streng theologischen Sinn, sozusagen im Glauben. Ich weiss ja, man sollte sich auf den Himmel freuen, weil das zum Christsein dazugehört. Ich wünsche mir, dass unsere Freude auf den Himmel emotional wird und leidenschaftlich wird. Mindestens so stark, wie wir uns auf unser Hochzeitsfest freuen. Auf den Tag, wenn wir heiraten dürfen. Oder für die von euch, wo das vielleicht noch ein bisschen weit weg ist, so wie man sich auf die Ferien freut. Oder? Das versteht ihr, oder? Ferien, wir schwelgen schon, wir sehen in unseren Gedanken schon den Strand vor uns und der Liegestuhl und das Bier in der Hand. Alkoholfrei. Die Sonne, die uns wärmt, unsere Freunde nebendran. Wir sehen Sport und Spiel und Gemeinschaft. Wir freuen uns schon auf den Moment, wo wir ins Flugzeug können steigen und ins Warme können fliegen. Das ist Vorfreude, das ist echte Freude. Und an dem Crea wenn wir euch ein Bild vom Himmel zeigen, so wie aus einem Ferienkatalog. Ein Bild, wie der Himmel wird sein. Ein Bild, wo ihr noch an die Heime gehen und sagt, schau mal, Mami, schau mal, mein Kollege, schau mal, ich habe einen Ort entdeckt, dort möchte ich hinkommen. Auf diesen Ort freue ich mich. So ein Bild, das wir euch mitgeben. Ein Bild, wo ihr sagt, doch, dort möchte ich hinkommen. Dort möchte ich, auf diesen Ort freue ich mich in der tatsächlichen und echten Bedeutung von diesem Wort. Wir haben heute Morgen noch ein bisschen Zeit, um miteinander solche sogenannte Freudenkiller miteinander anzuschauen. Das heisst, das sind Fragen, die wir umtragen, die uns daran hindern, dass wir uns tatsächlich freuen können. Freudenkiller, das sind wie so Stöpsel, die in unseren Freudenkanal reingesteckt sind und daran hindern, dass das richtig fliessen kann. Und umso mehr Freudenkiller entfernt sind, umso mehr können wir uns freuen. Drei Stück von denen möchte ich mit euch heute Morgen noch anschauen. Killer Nummer 1. Wie kann ich mich auf den Himmel freuen, wenn ich nicht mehr verheiratet bin? Ich habe vorhin erzählt, dass wir mit Gott verheiratet sein, okay? Das ist sicher wunderbar. Aber viele von uns sind verheiratet oder sehnen sich danach, können verheiratet sein. Und ja, die Bibel sagt, dass wir im Himmel nicht mehr in dem Sinn werden verheiratet sein. Dass sich da etwas ändert. Und die meisten von uns können das zwar akzeptieren und können sich im Kopf schon sagen, ja, ich bin ja dann mit Gott verheiratet und das wird sicher toller sein. Aber da unten im Herz passiert etwas ganz anderes. In unserem Herz denken wir, wie kann ich das verkraften, dass das Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Mann plötzlich schlechter ist? Wie kann das sein? Wie kann das der Himmel sein? Und da gibt es eine Lösung und eine Antwort dazu. Und die möchte ich euch vorstellen. Und für das brauche ich ein Ehepaar Schindler, Joel und Miriam. Kommt bitte schnell führen, sie sind meine Versuchskaninchen. Und dann brauche ich noch den Joel, der nicht so viel Haar hat, als Gott. Darf ich euch, ihr seid ein bisschen mehr, knapp ein Jahr, oder? Wenn August sind ihr ein Jahr verheiratet. Also da ist noch richtig frisch, he? Könnt ihr da über schon? Okay. Die brauche ich hier an. Er symbolisiert Gott. Also, ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht um, dass er das ist, sondern nur einfach, dass wir wissen, wo wir uns an bewegen. Und ihr zwei stehen hier. Stand du bitte mal hier an. Ja, und du musst hier kommen. Ja, warte, ich muss schauen, ob alles stimmt. Ja, jetzt noch so. Darf ich die so ausrichten? So, genau. Und du musst so sein. Ja, okay. Gut. Ausgangslage. Das ist unsere Erdensituation. Mann und Frau, die einander sehen, die zusammengehören. Sie sind aufeinander ausgerichtet. Sie gehören zueinander. Und die Bibel sagt, dass Ehe eben Ausdruck ist von der grösstmöglichen Intimität. Und die Ehe hat durch das, weil sie eben ein Bild ist von der tiefsten Intimität, hat sie noch eine andere Bedeutung. Nämlich die Ehe ist ein Spiegel von dem, was Gott später mit uns will haben. Das heisst, dass der Joel in der Miriam nicht nur seine Frau sieht und nicht nur Intimität mit seiner Frau erlebt, sondern dass er in dieser Situation, in dieser Beziehung schon etwas von dem spürt, wo mit Gott wird sein, wo er mit Gott wird erleben. Und so sieht auch Miriam im Joel etwas wie Göttliches. Das heisst, eine Ehebeziehung ist wie ein Vorschatten und lassen etwas schmecken davon, was im Himmel wird sein. Jetzt die Szene wechseln, oder? Jetzt, was passiert denn jetzt, wenn wir in den Himmel kommen, oder? Wenn die nicht mehr verheiratet sind. Es passiert ganz etwas Einfaches, oder? Und zwar ist noch die Ausrichtung. So, danke vielmals. Genau. Das passiert. Das bedeutet in den Himmel kommen, von wem man verheiratet ist. Die beiden, die sind jetzt nicht mehr aufeinander ausgerichtet, oder? Sie müssen nicht mehr ineinander Gott sehen. Die Bedeutung von der Ehe, die braucht es nicht mehr, weil da ist das Original. Sie sind jetzt dem Original gegenüber. Hallo? Das heisst, sie das ist tatsächlich so, oder? Sie sind nicht mehr einander füreinander ein Vorschatten, ein Geschmack von dem, was Gott wird sein. Aber was sich nicht ändert, und das wird hier auch sichtbar, ist die Nähe, die die beiden zueinander haben, oder? Die Intimität und die Nähe, die die beiden haben, die bleibt gewährleistet. Sie sind sich gleich noch, aber sie sind anders ausgerichtet. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist kein Verlust, sondern die Bedeutung der Beziehung verändert sich. Es geht nicht mehr darum, dass man ineinander Gott sieht, sondern dass man miteinander Gott anschaut. Aber das, was sie haben, das ist kein Verlust, sondern das ist nur eine Verschiebung davon, was das bedeutet. Und der Himmel ist natürlich nicht ganz so statisch. So, jetzt musst du noch mal schnell da rüber kommen, damit es noch deutlicher wird. Nein, du musst so bleiben. Du musst mir schon folgen, hä? Okay. Jetzt, man ist sich noch, oder? Und man ist sich aber nicht perfekt noch, oder? Und Himmel bedeutet Folgendes. Geht jetzt bitte langsam auf den Joel zu. Schön gerade auf ihn zu. Okay, haltet mal schnell an, stopp. Merkt ihr, was mit denen beiden passiert? Sie kommen sich näher. Im Himmel bewegen wir uns auf Gott zu. Wir nähern uns Gott an. Und das wirkt sich auch aus auf unsere Beziehungen. Das heisst, ein Ehepaar, das in den Himmel kommt, oder auch grundsätzlich Freundschaften und Beziehungen, die ich habe, die werden nicht immer gleich bleiben, sondern durch das wir mit Gott in Beziehung stehen und uns auf Gott zubewegen und mehr von Gott entdecken, bewegen wir uns gleichzeitig auch aufeinander zu. Das heisst, der Joel und Miriam werden im Himmel nach einer Million Jahren nicht am gleichen Punkt stehen miteinander, sondern sie werden noch viel mehr Intimität, noch viel mehr Nähe zueinander, noch viel eine bessere Beziehung haben. Und das haben wir gestern auch gelernt, der Weg, der ist unendlich, oder? Also, der Weg, Gott näher zu kommen, der hört nie auf. Wir sind nie dort und sind perfekt Gott und haben alles über Gott verstanden. Das heisst, die Bewegung, die findet statt in alle Ewigkeit. Und so werden unsere Beziehungen, unser Unterwegssein miteinander, jeden Tag, in alle Ewigkeit an Qualität gewinnen. Danke vielmals euch. Wo steht das in der Bibel, wo ich gesagt habe? Ihr kennt vielleicht 1. Korinther 13. Das ist ein Kapitel, wo es um die Liebe geht. Und da gibt es auch einen Vers, wo wir besser verstehen, wenn wir ihn auf den Himmel beziehen. Der Vers 12 in dem Kapitel heißt: Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und das ist genau das. Jetzt sehen wir mittels von einem Spiegel. Wir sehen ineinander etwas von Gott. Aber das ist undeutlich, oder? Der Spiegel, das ist damals so eine matte Fläche gesehen. Die ist nicht, da hat man nicht wirklich das Spiegelbild gesehen, oder? Und so sehen wir Gott im Moment. Wir sehen ein bisschen etwas in dieser Beziehung. Wir spüren ein bisschen etwas da drin, wie es wird sein mit Gott. Aber gleichzeitig ist es unvollkommen, ist es undeutlich. Dann aber sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Das ist der Himmel, eine Ausrichtung auf Gott. Und durch das Erkennen und eine Direktheit mit Gott, wo all unsere Vorstellungen wird sprengen. Killer Nummer 2. Wie kann ich mich auf den Himmel freuen, wenn mir der Begriff Ewigkeit Angst macht? Oh, das geht ja ewig. Also, versteht ihr, was ich meine? Ewig. Mit dem verbinden wir Langweile und Eintönigkeit, oder? Und etwas, wo ewig dauert, das verbinden wir nicht mit Freude, sondern das löscht uns ab, sobald etwas ewig geht, oder? Ich stelle mir dann immer vor, etwas, was ich das sehr gerne mal würde machen, ist ein Porsche besitzen. Würde ich nie. Aber im Himmel stelle ich mir dann vor, dass ich meine eigene Garage habe und dann habe ich meinen Porsche und darf mit dem rumrötzen, wie ich will. Und ich werde das geniessen, oder? Aber dann stelle ich mir vor, ja, okay, wenn ich das 100 Jahre mache, okay, ist cool, aber nach 1000 Jahren wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal langweilig werden und nach 2 Millionen Jahren wird der Porsche wahrscheinlich in der Garage verstauben. Also etwas, was ewig dauert,
das verbinden wir mit Langweile. Und das ist ein Freudekiller, oder? Wir wissen, der Himmel ist ewig. Aber wenn wir das Wort ewig hören, dann macht das bei uns eher so, naja, wie soll es dort toll bleiben? Wie soll es dort frisch bleiben? Und das müssen wir ändern und anpassen, damit das verstanden werden kann. Einen Moment. Genau. Das Problem von der Langweile, das haben wir nur, wenn wir etwas Wichtiges vergessen. Nämlich, dass im Himmel nicht nur Zeit ewig ist, sondern auch der Raum. Nicht nur Zeit ist ewig, sondern auch der Raum. Gottes Wohnung ist unendlich. Gott ist unendlich, oder? Und wir haben unendlich viel Zeit. Aber wir haben auch unendlich viel zu entdecken. Wir denken, wir brauchen dann unsere Welt, oder? Unsere Umstände. Wir sagen, also wenn ich jetzt auf dieser Erde bin und ich hätte unendlich viel Zeit, oder? Dann würde ich mal zuerst an alle Orte von der Welt reisen. Es gibt so viele Orte, die ich gern würde sehen. Auf den verschiedenen Kontinenten. Berühmte Sehenswürdigkeiten. So viele Menschen, die ich gern würde treffen. Und es fehlt mir einfach Zeit. Es geht nicht. Und im Himmel werden wir genug Zeit haben, um all die Orte können anzuschauen, können zu geniessen, um all mit all diesen Menschen im Gespräch zu sein, wo wir schon Fragen stellen wollten. Aber was nicht wird passieren im Himmel, dass der Moment kommt, wo wir auf unserer To-Do-Liste alles abgehökelt haben, wo wir erleben wollen. Okay, Grand Canyon ist gut, mit Paulus habe ich auch geschwätzt, okay. Gut, McDonald's ist gut, alles erledigt. Und dass wir irgendwann mal denken, jetzt ist fertig. Jetzt weiss ich nicht mehr, was machen. Unbewusst haben wir vor dem Moment Angst. Der Moment wird nicht kommen, weil der Himmel unendlich ist. Ich werde so viel Sightseeing betreiben im Himmel, ich verspreche euch das. Ich werde umreisen und ich werde die schönsten Orte anschauen, wo Gott geschaffen hat, wo Gott neu geschaffen wird. Ich würde mich freuen aufs Gespräch mit dem Simon Schmucki, der da sitzt, oder? Ich weiss so wenig über ihn und ich werde im Jahr 1050 mit ihm ein Gespräch führen und werde so viel Reichtum von ihm hören und dann wird es weitergehen im Himmel und noch irgendwie, es hat ja dort ziemlich viele Leute, oder? Nach 2 Millionen Jahren sehe ich ihn wieder und dann wird der Simon nicht mehr der gleiche sein und dann kann ich wieder mit ihm schwätzen. Los! Was hast du in diesen 1.900.000 irgend so etwas, ja, erlebt. Und es wird wieder viel Neues kommen. Und unterwegs sein mit dem Simon bleibt spannend, weil er Sachen erlebt und weil er durch das Erleben verändert wird. Der Himmel lebt. Killer Nummer 3. Wie, und jetzt wird also sehr, sehr tiefgründig. Wie kann ich mich auf den Himmel freuen, wenn es dort kein Strom für meine E-Gitarre mehr gibt? Also, ich gebe euch die Antwort, damit jetzt nicht ihr schwätzen, hä? Ich schaue dann schon, dass ihr etwas hört dazu. Also, die Frage ist wahrscheinlich nicht für alle gleich relevant. Aber hinter dieser Frage steckt viel mehr, als wir es meinen. Ich habe übrigens vor einigen Monaten einmal eine E-Mail bekommen von jemandem, der ziemlich genau die Frage gestellt hat. Und das hat ihn tatsächlich bewegt. Die Frage ist so gut. Und warum ist sie so gut? Weil, wenn wir doch ehrlich sind mit uns selber, beschäftigen wir uns doch genau mit diesen banalen Sachen. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, was wir wissen müssen. Das sind die Sachen, die uns Freude machen. Gibt es im Himmel noch Computerspiele? Was ist mit Facebook? Kann man im Himmel noch Fußball spielen? Was ist mit Kino, Theater, Zirkus und Autorennen? Wachsen meine Haare noch, damit ich zwischendurch mal die Frisur kann wechseln? Und für mich persönlich sehr wichtig, kann man im Himmel noch schlafen? Die Frage, die haben mit Wachstum und mit Stillstand zu tun. Wir neigen dazu, ich weiß auch nicht genau warum, aber wir neigen dazu, dass wir den Himmel wie als einen eingefrorenen Zustand beschreiben. Freeze. Dass der Himmel irgendwo im Laufe der Zeit festgefroren wird. Irgendein Zustand, den es gegeben hat. Meistens als fromme Christen frieren wir den Himmel zu biblischen Zeiten ein. Wir stellen uns vor, dass wir dort, so wie damals, wallende Gewänder tragen, dass wir zu Fuß unterwegs sind, barfuß. Technische Geräte gibt es sowieso nicht. Wir schlafen in der Natur unter lauschigen Bäumen und irgendein nettes Feigenblatt bedeckt unsere Geschlechtsteile. Der Himmel wird zu paradiesischen Zeiten. Wir frieren den Himmel ein in eine gewisse Zeit, in eine gewisse Epoche und denken, so ist es denn und so bleibt es. Aber das ist nicht so. Der Himmel lebt nämlich. Der Himmel ist nicht Stillstand. Stillstand, wenn sich etwas nicht mehr verändert, wenn etwas gleich bleibt, dann ist das tot. Eine Pflanze, die lebt, wächst und bringt Früchte und blüht auf und verändert sich und schlägt neue Äste auf. Und das ist der Himmel. Der Himmel ist der Ort vom Leben und nicht der Ort vom Tod, wo alles gleich bleibt und unverändert bleibt. Und wir bewegen uns da immer in dem gleichen Zustand drinnen. Der Himmel lebt, er ist voll Leben, voll Wachstum, voll Veränderung. Der Himmel breitet sich aus. Und wir ändern uns und verwandeln uns in dem Inne und blühen selber auf und verändern uns. Es geht vorwärts. Der Himmel ist nicht Stillstand, sondern Wachstum. Der Himmel ist also nicht der Ort, wo alle technische und alle soziale und alle kreative Entwicklung aus dem Fenster geworfen wird. Im Himmel geht's weiter, weil der Himmel lebt, weil der Himmel lebendig ist. Gibt's im Himmel noch Strom für E-Gitarre? Natürlich gibt's noch Strom, weil wir uns ja vorwärts bewegen und nicht zurück bewegen. Brauchen E-Gitarre noch Strom? Das ist vielleicht schon die bessere Frage. Oder noch besser, brauchen wir überhaupt noch E-Gitarre? Im Himmel geht es vorwärts. Und ich glaube, dass nach ein paar tausend Jahren unsere E-Gitarre werden im Schrank verrotten und in einem Museum werden ausgestellt gewesen. Und wir werden an dem Museum vorbeigehen und denken, was mit so einem Instrument haben wir früher noch Musik gemacht? Wenn wir merken, was wir jetzt hier in der Hand haben und mit was für Energie das, was wir dann haben, betrieben wird. Aber die E-Gitarre wird nicht mehr da sein, weil sie nicht mehr gibt, sondern wenn wir E-Gitarre nicht mehr haben, dann nur aus dem Grund, weil wir etwas viel Besseres haben. Und weil wir an einem ganz anderen Punkt stehen, was Beziehung, was Gemeinschaft, was Technik, was Entwicklung anbelangt. Der Himmel geht vorwärts und nicht rückwärts und vor allem ist der Himmel kein Stillstand. Lieber Simon Kaldewey, willst du Jesus Christus zu deinem Ehemann annehmen? Ja, ich will. Liebes Krea, willst du Jesus Christus zu deinem Ehemann annehmen? Liebes Krea, willst du Jesus Christus zu deinem Ehemann annehmen? Ja. Amen. Der Himmel fährt mit einem Hochzeitsfest an. Aber das Hochzeitsfest, das ist nur der Anfang. Mit der Hochzeit fährt etwas an, wo noch viel grösser ist als die Hochzeit selber. Nämlich die Ehe, das gemeinsame Leben. Nach der Trauung wird uns der himmlische Vater, uns und Jesus, auf die Seite nehmen und wird mit uns an einem Balkon stehen und wird den Vorhang aufziehen und wird uns unser Hochzeitsgeschenk überreichen. Und zwar die neue Welt. Jesus sagt, Gott sagt, er schenkt uns die neue Erde. Und er wird sagen, so wie er damals zu Adam und Eva gesagt hat, schaut, da ist eures Geschenk. Ich vertraue euch die neue Erde an. Ich vertraue euch den Himmel an. Macht etwas damit. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und wir werden losgehen auf die Welt und können etwas anstellen damit. Wir werden herrschen mit Jesus in alle Ewigkeit. Nach dem Hochzeitsfest, wenn wir am ersten Tag der neuen Woche aufwachen, werden wir zusammen mit Jesus zmörgeln und dann erst von vielen spannenden Gesprächen anfangen. Und was machen wir jetzt? Was ist jetzt dran? Wir werden einen Plan schmieden und wir werden den Auftrag, den wir im Himmel und in der Ewigkeit werden haben, miteinander in Angriff nehmen. Wir werden die Welt, die neue Welt mit Gottes Liebe, mit Gottes Leidenschaft und mit unglaublich und endloser Weisheit mit Leben füllen, mit Reichtum füllen. Wir werden etwas aus dem Himmel machen. Das ist unser Lohn. Und das werden wir machen, entsprechend unserer Gabe, entsprechend unserer Persönlichkeit, entsprechend dem, was Gott gemacht hat mit uns. Oder mit anderen Worten, und das sind gleichzeitig die letzten Worte von der Bibel über den Himmel, Offenbarung 22, Vers 5. Und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Im Himmel hat es nicht nur Liegestühle. Im Himmel hat es Thron. Und auf diesen Thron werden wir gemeinsam mit Jesus ein wunderbares Land bauen. Mit diesen letzten Worten hat der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, seinen Blick in den Himmel abgeschlossen. Dort gibt es noch ein paar Worte, die so die Gegenwart beschreiben. Aber das ist die letzte Perspektive im Himmel. Und für mich persönlich ist das eine der genialsten. Ich werde gebraucht im Himmel. Ich habe eine Aufgabe im Himmel. Und die Aufgabe, die wird zu 100% zu mir passen. Und ich werde im Himmel nichts mehr machen müssen, wo ich nicht bin und wo nicht zu mir passt. Und ich werde nur noch das machen, wo ich Simon Kaldewey bin. Und ich werde das zusammen mit Jesus machen und mit ihm zusammen die Verantwortung tragen. Ich freue mich auf den Himmel. Auf den Himmel. Auf den Himmel freue ich mich.